AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Willkommen zur letzten Folge von Payment and Banking AI in Finance. Zumindest der letzten Folge für die nächsten Wochen vor der Sommerpause. Heute drehen wir nochmal das Mikro auf und haben ganz viel eingepackt, was in der KI-Welt gerade alles so knallt und passiert. Ist wieder eine ganze Menge geworden. Mike, bist du schon im Urlaub oder nächste Woche erst, oder?
Gefühlt wäre ich gerne schon im Urlaub, aber in der Tat leider noch nein. Unmittelbar bevorstehend, wir haben noch ein knackiges Wochenende vor uns. Flohmarkt ist angesagt. Das heißt, da wird noch ein bisschen was zu tun sein, aber ansonsten in der Tat, ab dem Moment, wo ihr diesen Podcast hört, bin ich im Urlaub. Und dann eine Woche später geht es dann tatsächlich auch weg nach Schweden. Ich hoffe, das Wetter wird besser als hier.
Ja, und da wir uns ein bisschen überlappen im Urlaub, also ich habe noch 2 Wochen im Amt und gehe dann in den Urlaub, machen wir so eine kleine Sommerpause. Und ich glaube, wir sind, haben wir gesagt, 5.6. nehmen wir das nächste Mal auf, oder?
Ja,
das
genau.
Heißt, irgendwann Anfang September sind wir wieder für euch da. Bis dahin gibt es ein kleines Vakuum um uns herum und danach haben wir wahrscheinlich eine Sonderfolge von 4 Stunden oder sowas, weil ganz, ganz viel passiert ist.
Oder die KI hat die Weltherrschaft übernommen und wir können nicht mehr aufnehmen. Auch das könnte ja passieren, wir wissen es nicht.
Ja, wir haben ganz viel mitgebracht. Wir haben eine kleine Finance-Ecke heute nur. Wir haben ganz viel aus der Politik, ein bisschen was von unseren geliebten Big Playern, also OpenAI, Grok, Anthropic, Perplexity und Co. Und dann gibt es natürlich auch noch ein bisschen Gossip. Ich war letzte Woche Sneak Preview in Frankfurt gestrandet. Es war irgendwie ein riesiges Unwetter und ich war einige Stunden dort mit Verspätung und kam dann ins Gespräch mit ein paar Leuten und habe dann über AI-Kameras in der Flugabwicklung ganz viel gelernt. Darüber reden wir heute auch ein bisschen.
Ich bin super gespannt. Aber wollen wir mal tatsächlich einsteigen? Wir haben ein paar Sachen mitgebracht, in der Tat aus dem Finance. Vielleicht fangen wir damit einfach an, dann haben wir das abgefrühstückt.
Jo.
Und es geht ja wie immer bei uns nahtlos in die Themen über. Es passiert in der Tat einiges. Also wir waren ja vor wenigen Wochen, kann man ja noch sagen, in München bei der Büroeröffnung von OpenAI. Und wir wissen, dass ihr von der DKB da einiges tut, auch die Sparkassenfinanzgruppe, aber auch andere Banken machen nicht ganz, ganz viel, aber immer mehr. Und auch im Zahlungsverkehr tut sich einiges, insbesondere wenn wir über KI sprechen. Und bisher war das immer so, Mastercard launched an Agent, also das ganze Thema Agentic Commerce. Visa macht was sehr Ähnliches, PayPal. Und jetzt gibt's eine Neuigkeit von Molly. Molly ist ein Payment Service Provider, also ein Zahlungsabwickler, also ein Technologie-Provider quasi, der es Händlern online als auch im stationären Handel ermöglicht. Zahlungen zu akzeptieren, Kreditkarte, Girocard, das ganze Portfolio. Und was hat Molly getan? Molly hat ein MCP-Plugin oder ein MCP-Schnittstelle gelauncht und stellt das den Entwicklern bereit. Was ist MCP? Wir haben schon oft drüber gesprochen. Das ist dieses Model Context Layer Protokoll, also ein Protokoll, ich sage immer sowas wie USB, welches es ermöglicht, Drittanwendungen, das können Dienste sein, es können aber auch richtige Applikationen sein, mit dem Chatbot der Wahl sozusagen zu verbinden. Anthropic, ChatGPT und Co. Entwickelt wurde das irgendwann mal von Anthropic, auch noch nicht allzu lange her, aber alle großen Chatbots setzen drauf. Und die haben jetzt dieses MCP-Schnittstelle oder Plugin letztendlich zur Verfügung gestellt. Und was kann man damit machen? Die Unternehmen, die die Molly einsetzen, können jetzt auf sehr leichte Art und Weise Auswertungen fahren. Also sie können natürlich gucken, okay, wo gehen meine Zahlungsströme hin? Sie können aber auch das ganze Thema Zahlungsmittelmix ein Stück weit optimieren. Also das heißt, das, was ich vorher in deren Backend vielleicht, ich will gar nicht sagen mühsam, ich kenne das nicht, aber etwas statischer hat, zusammenklicken können jetzt Unternehmen, die Molly einsetzen, sehr viel leichter. Und Molly möchte es ermöglichen, dass man auch eben neue Anwendungen darauf entwickeln kann. Ne? Also man sieht, auch hier sieht man, schöne Analogie, dass das Thema MCP auch jetzt in der Breite immer mehr ankommt. Und das finde ich eine sehr bemerkenswerte und auch positive Entwicklung.
Ja, finde ich auch, gerade wenn das jetzt beim Payment auch Einzug erhält. Ich wurde immer mal wieder jetzt in den letzten Wochen auch gefragt, weil wir über MCP gesprochen haben, aber noch nicht so richtig das vorgestellt. Einfach kurz ergänzend zu dir. Das ist total trivial am Ende. Das ist ein offenes Protokoll, das quasi KI-Anwendungen vor allem zuverlässiger und vorhersehbarer machen soll. Wir haben ja ganz oft das Problem, wenn nicht über Konnektoren gearbeitet wird, sondern einfach nur stumpf an die unterschiedlichen Use Cases Sprachmodelle als LLMs angeschlossen werden, dass die einfach Halluzinationen liefern, dass die unklare Antworten liefern, aber auch einfach manchmal falsche Formate. Und das ist einfach ein Risiko wirklich für ernsthafte Anwendungen, die auch einen gewissen Datenschutz haben und wo halt wirklich eine Eindeutigkeit sein muss, wie zum Beispiel im Fintech oder im Bankenbereich. Und eine Lösung sind diese MCP-Server. Das heißt, die schaffen quasi, das konnte man sich immer beim Blockchain so anschauen, so eine Vertragsebene zwischen der KI und den einzelnen Anwendungen. Das heißt, es gibt der KI quasi klare und maschinenlesbare Instruktionen, welche Daten genutzt werden dürfen, welche nicht, welches Format einzuhalten ist, welches nicht. Und dadurch wird eine Zuverlässigkeit und eine sehr hohe Automation erreicht, die es quasi darüber nicht gibt. Ja. Also ne, früher, kennt ihr auch, gab es halt irgendwie HTTP, HTTPS, aber immer so mit proprietärer Layer dazwischen. Und das können diese unterschiedlichen MCP-Konnektoren einfach jetzt liefern. Und dadurch hast du einfach eine hohe Verbindlichkeit des Formates und der Detailtiefe. Kann man sich, glaube ich, so ganz gut erschließen. Und so kann man das tatsächlich dann auch in seine eigenen Anwendungen integrieren.
Ja. Wunderbare Zusammenfassung. Am Ende hilft es natürlich, allen Beteiligten Prozesse zu vereinfachen. Das ist das Ziel, wenn alles im Chatbot stattfindet und ich mal schnell mir anschauen kann, wo brennt es gerade, also im Sinne von im Backend, gibt es irgendwelche Supportfälle und ich muss nicht immer irgendwie Dritte bemühen, mir diese Informationen zu besorgen. Dann ist das eine klare Prozessvereinfachung. Ich glaube übrigens bei dem ganzen Thema MCP nicht daran, dass wir nicht auch in Zukunft diese statischen Reports. Weil das muss man halt auch sagen. Wenn du heute ein MCP-Plugin nutzt und beispielsweise bei Anthropic Claude unterstützt es ja, kommen wir gleich zu, mittlerweile gibt es relativ viele solcher MCP-Plugins, eins zum Beispiel zu PayPal. Das heißt, du kannst natürlich fragen, welche Transaktionen sind auf meinem PayPal-Konto in den letzten 12 Monaten gelaufen und mach mir mal eine Auswertung dazu. Dann bekommst du die Auswertung. Die sieht aber beim nächsten Mal anders aus. Soll heißen, Inhalt, die Antworten, die sind natürlich die gleichen, aber die Aufbereitung ist immer eine andere. Und ich glaube, da wird es auch in Zukunft immer noch den Bedarf geben an so klassischen Dashboards, wo ich weiß, alles klar, da oben links ist mein Tortendiagramm und unten rechts finde ich, keine Ahnung, was ist mein Supportbereich.
Tortendiagramm ist was für dich, ne?
Ja, ich mag Torte.
So, News ist von Anthropic, also dem großen OpenAI-Rivalen, über den wir immer mal hier schon gesprochen haben. Die haben einen ziemlich neuen, coolen Coup gelandet, nämlich Claude for Finance nennt sich das. Klingt erstmal irgendwie einfach, ist aber, wie ich finde, ein ziemlicher Paukenschlag für die Finanzbranche. Die haben so ein Paket gebaut aus so verschiedenen Services, über die wir hier immer schon mal im Einzelnen gesprochen haben, also deren aktuelles Modell, Claude 4. Dann haben sie Claude Code dazu genommen, also quasi deren Softwareentwicklungsunterstützung. Und das Enterprise-Modell von Claude ist auch noch mit dabei. Und das klingt sich quasi direkt in die unterschiedlichen Datenströme von MCP anderen Anbietern an. Das ist zum Beispiel PitchBook, das ist Morningstar, das ist S&P Global, unter anderem, das ist Bloomberg, ne? Also alles, was fürs Investmentbanking wirklich auch absolut notwendig ist. Und das Ziel davon ist, dass Investmentanalysen oder M&A-Teams, Research-Abteilungen in den großen Hedgefonds künftig nicht mehr selbst diese mehrere hundert Seiten Excel-Wildnis und PowerPoints durchforsten müssen, sondern dass sie schlicht Claude fragen. Und schon liegt so ein Investment-Memo fertig auf dem Tisch und kann direkt quasi an die Sell-Side gehen im Investmentbanking. Und der Clou davon ist, dass Claude quasi nicht PitchBook und Bloomberg und Co. ersetzt, sondern das Interface darüber, also eine Aggregationsebene werden will und so eine Art Schaltzentrale, die dann alles zusammenzieht. Und dann kann man auch sagen, diese Datenquellen von Bloomberg habe ich sowieso schon, aber ich will sie jetzt gebündelt über Claude verbinden und dann auch in die Historie mit einzubeziehen. Es gibt einen großen Anbieter, Bridgewater, kennt man vielleicht, einer der größten Hedgefonds, die nutzen das und die haben letzte Woche eine Pressemitteilung genau mit Claude zusammen rausgegeben und der CTO hat gesagt, dass das System jetzt schon die Präzision eines Junior-Analysten hat und die ganze Pressemitteilung dreht sich darum und total cool, wo ich so dachte, wie ist denn das eigentlich, wenn die Junior-Analysten das jetzt lesen? Und das ist, ne, das wird nicht unbedingt führend sein dann jetzt irgendwie für die ganzen neuen Juniors. Und es gibt auch diesen CEO von Anthropic, Dario Amodi, über den haben wir auch schon gesprochen, der spricht noch von einer Evolution. Auf gar keinen Fall sorgt das für irgendwelche Entlassungen, nur zum Support von den eigentlichen Menschen. Aber hinter verschlossenen Türen in den kleinen Memos sieht man immer mal schon wieder die Gespräche, auch in den Subreddits, dass bis zu 50% der Einstiegsjobs im White-Collar-Bereich natürlich, also in den Junior-Analysten-Jobs, hiermit auch verschwinden sollen. Können, sollen, na, werden wir mal sehen. Aber ich meine, ich finde immer noch spannend, dass ausgerechnet Finance so das erste vertikale Claude-Paket bekommt. Also ist am Ende, glaube ich, auch kein Zufall. Ne? Hier gibt es die perfekten Daten, es gibt unendlich viele standardisierte Prozesse, endlose PowerPoints und Excels und am Ende, glaube ich, auch Geld. Ne? Weil wenn die Budgets groß genug sind, dass damit quasi ein paar Minuten Zeitersparnis viele Millionen wert sind, dann ist es einfach im Investmentbanking. Und ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel passieren in den nächsten Wochen und Monaten.
Auf jeden Fall. Und ich habe zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke hat was mit Claude zu tun, also dass sie in diesen Bereich Finance einsteigen. Das ist mit dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, rund um das Thema, ich sage jetzt mal, endnutzertaugliche Plugins da drin sind. Da ist sowas dabei wie PayPal, da ist sowas dabei wie Square, sind hier sowas wie SumUp aus den USA, also diese kleinen Terminals. Das ist sowas wie Plaid, Open Banking. Das heißt, wir haben schon relative finanznahe Tools, die ich dort einbinden kann. Und das ist total cool, was du nämlich machen kannst in Claude Desktop, dadurch, dass du jetzt auch inzwischen halt dann Anwendungen ansteuern kannst. Also es gibt bereits eine Konnektivität unter Mac zu iMessage, zu Mail. Ich kann also jetzt sagen, pass mal auf, guck mal, ob Sascha mir die 5 € wiedergegeben hat per PayPal und schick ihm einen Reminder per iMessage. Dann passiert das. Also er guckt erst nach, nee, Sascha hat wieder nicht bezahlt. Typisch und schickt dann entsprechend dann die iMessage. Also finde ich total spannend. Der zweite Gedanke, den ich habe, und da haben wir immer gesagt, da wollen wir mal eine Folge zu machen. Und das hat gar nichts mit Finance zu tun, sondern eher mit dieser, ich weiß gar nicht, sagt man ethischen Komponente? Also was macht das mit den Arbeitsmodellen? Und die Frage, die ich mir halt immer stelle, ist, wir denken natürlich, oder wenn wir über AI sprechen und der Gefahr in Anführungsstrichen, wobei nicht in Anführungsstrichen, sondern der Gefahr, dass sich dadurch Arbeitsplätze verändern, manche wird es nicht mehr geben, hat natürlich auch sehr damit zu tun, wie wir heute auf Arbeit schauen. Also wir schauen immer noch in diesem klassischen 9-to-5 oder in unserem Bereich arbeiten wir ein bisschen länger, aber in diesem klassischen 8-9-Stunden-Modell, ja du nicht, ist klar, der Gesichtsausdruck, aber wenn man natürlich sagt, okay, naja, in Zukunft müssen Menschen vielleicht nur noch 4 Stunden arbeiten, weil halt AI hilft. Aber das ist natürlich ein Thema, das ist gesellschaftlich natürlich mega krass, aber ich glaube, das wäre auch mal ein Gedanken wert, da tiefer einzusteigen. Arbeitsplatzverlust bedeutet ja nur, ich habe nicht genug Arbeit für 8 Stunden, weil AI da ist. Ja, aber dann lass uns doch die Arbeitszeiten verkürzen. Hättest du mehr Zeit zum Surfen?
Also ich glaube,
ich sag schon, deine Arbeit kann man nicht mit AI ersetzen.
Ah, ich glaube schon. Also ersetzen weiß ich gar nicht, vielleicht besser machen. Also ich glaube, ich habe da voll viele Meinungen dazu und wahrscheinlich müssen wir es wirklich irgendwann mal hier diskutieren. Das Problem ist, wir machen immer solche Ankündigungen, da wurde ich jetzt auch schon vermehrt
drauf. Lass uns doch nächstes Mal das diskutieren.
Ja, aber du hast doch schon 12 Mal gesagt, wir reden über EU AI. Das machen wir auch nicht.
Nee, komm, wir lassen uns bei Ankündigungen, das ist immer ganz gut, dann freuen sich die Leute.
Okay, Ankündigungen. Wir werden demnächst darüber sprechen. So.
Okay.
So, lass uns mal in die Politik-Ecke gehen. Trump fetzt wieder richtig rum. Donald Trump hat nämlich jetzt auch einen Plan für KI. Und ne, wie es anders sein könnte, ist, dass der sogenannte...
Das Paradoxum, er hat einen Plan. Das hört sich schon...
Klar.
Das
hört. Du musst ein bisschen vorsichtig sein, sonst dürfen wir da nicht mehr einreisen. Also, so. Es ist, der hat jetzt so diesen neuen AI-Action-Plan. und setzt damit auch so ein bisschen auf dieses gute alte America First Prinzip. Und konkret heißt das natürlich, Regulierung brauchen wir erstmal nicht. Urheberrecht beim Training von KI-Modellen steht auch drin, ist nicht so wichtig, denn Trump argumentiert, wenn eine KI ein Buch liest, dann ist das ja nicht illegal. So, Punkt. Ne? Keine Pointe. Und bisher war ja diese US-KI-Landschaft, haben wir mal beim Thema AI-Act drüber gesprochen, ein ziemlicher Flickenteppich. Ne? Ich glaube, es gibt über 700 verschiedene Gesetze, je nach Bundesstaat, Domäne, mal mehr, mal weniger widersprüchlich. Und ich glaube, selbst die Tech-Giganten haben da nicht mehr so ganz den Durchblick und auch teilweise irgendwie viel Unsinn in Interviews dann erzählt, was die Journalisten wieder gerade gerückt haben. Und jetzt räumt Trump auf und wie immer mit dem Holzhammer. Er sagt ganz klar, viel weniger Umweltauflagen per Dekret für Rechenzentren, weil das bremst die ja, das geht halt nicht. Gleichzeitig sollen die Dinge aber auch blöderweise gebaut werden in Regionen, wo schon das Trinkwasser recht knapp ist in den USA. Und er sagt aber auch, Bundesstaaten, die sich gegen seinen eigenen AI-Plan jetzt irgendwie stellen, denen droht direkter Geldentzug aus Washington und zwar komplett kategorisch. Und dann fügt er auch noch nach, dass es so eine Forderung nach sogenannten Bias-Free Models gibt. Also klingt erstmal schön, aber wenn man Trump kennt, dann ahnt man bias-free, bedeutet wahrscheinlich Trump-freundlich. Das ist wahrscheinlich noch so der kleinste gemeinsame Nenner, den er mit seinem Kumpel Elon hat. Und das bedeutet, alles, was ihm nicht passt, soll die KI dann quasi einfach nicht mehr zeigen. Ne? Das große Ziel dahinter, logisch, USA soll einfach dieses KI-Rennen jetzt wirklich gewinnen, koste es, was es wolle. Und ne, mit China im Nacken will Trump jetzt nicht mehr aufschließen, sondern tatsächlich wieder dran vorbeiziehen.
Also innerlich grinst man ja immer so ein bisschen über diesen Wahnsinn, der da gerade passiert. Und da ist ja, wenn man ehrlich ist, der ganze Bereich AI noch der kleinste Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich hochgradig gefährlich, weil wir wissen, dass nicht wenige Unternehmen in den USA auch tatsächlich eingeknickt sind. Plus, es gibt durchaus auch Unternehmen, die gar nicht so Trump-unfreundlich sind. Also du hast eben gesagt, Ex-Freund Elon Musk, der war ja mal ein riesengroßer Fan. Peter Thiel ist, glaube ich, auch kein kleiner Fan von der Politik Donald Trumps. Da ist natürlich eine Gefahr drin. Und wir haben beim letzten Podcast haben wir genau darüber gesprochen, was es eigentlich heißt, wenn ein Chatbot oder ein Sprachmodell eben bias-free ist, Stichwort Grok. Der war ja mal für eine kurze Zeit etwas sehr, wie sagt man, politisch eher unkorrekt. Und das ist natürlich gefährlich. Und da bin ich gespannt. Also ich frage mich so ein bisschen, gibt es diesen Mechanismus, kann man sich davor schützen? Weil diese ganzen Sprachmodelle oder die großen Sprachmodelle kommen halt aus den USA. Und die Frage, die ich mir stelle, ist dann, schafft man es, ja, eine gewisse Neutralität reinzubringen? Was sowieso schon per se ultra schwierig ist. Ja, also das ist
Neutralität und Diversität, ne? Das ist halt
ja, genau,
einfach
genau,
wirklich halt
absolut
weltweit nutzbar ist, auch in Sprachen, in Geschlecht, in unterschiedlichen Meinungen, Herkunft etc. Es ist wahnsinnig komplex und wenn das alles aus den USA kommt und wenn wir dann eben auch Richtung AGI gehen, also Artificial General Intelligence als Superintelligence, da gibt es ja dieses Paper AI 2027, habe ich viel drüber geschrieben in den letzten 2 Wochen, ist so ein Doomsday-Szenario, ist extrem, aber ist super, super spannend und wird auch auf LinkedIn sehr intensiv diskutiert. Können wir nochmal die Shownotes nehmen, da gibt es ein ganz tolles Video, was das gerade quasi journalistisch investigativ auseinander nimmt, aber sehr spannend. Und du hast einen extremen Überhang aktuell in den USA. Das Ganze quasi nur noch so ein bisschen gecovert durch den asiatischen Raum, vor allem in China. Und dazwischen passiert einfach nichts. Da haben wir ja schon ganz oft hier drüber gesprochen. Ich habe mich beim letzten Mal intensivst in Rage geredet beim Wettbewerbsnachteil EU-AI-Act. Aber irgendwann passiert das halt einfach, weil auch, das muss man ja auch sagen, warum kommen jetzt diese ganzen neuen Modelle auch jetzt demnächst? Wir sprechen gleich über GPT-5 von OpenAI. In allererster Linie geht es darum, die fokussieren sich voll auf Coding, natürlich auch um Softwareentwicklung in den Unternehmen und bei den Privatanwendern schneller zu machen. In allererster Linie geht es aber einfach darum, wenn du eine Superintelligenz entwickeln willst, brauchst du Support. Und das können nicht mehr nur Menschen geben. So viele gibt es nicht und so viele Superbrands gibt es auch nicht. Das heißt, du baust dir quasi eine KI, die für dich codet und die dir deine Superintelligenz halt zusammenschraubt. Und das ist der wahrscheinlich perfide und sehr intelligente Plan dahinter, deine Modelle jetzt genau in diese Richtung mit dem entsprechenden Reasoning halt reinzubringen. Und wenn das einmal geschieht, dann also bist du einfach abgehängt, wenn du nicht in einem von diesen Jurisdiktionen bist.
Übrigens aus dem gleichen Grund sehen wir auch so viel im Bereich der bildgenerativen oder videogenerativen AI. Denn damit AI die Umwelt verstehen kann, muss es entsprechend darauf trainiert werden. Und je mehr wir Bilder trainieren und Feedback ja auch geben, ja, also wenn ich erinnere dich an den ersten Will Smith Spaghetti-Film vor 2 Jahren, das hatte ja noch nicht viel. War ja noch sehr spooky und jetzt jüngst nochmal erstellt. Also sieht täuschend echt aus, aber es braucht halt dieses Feedback, damit AI die, also Bilder und Videos richtig interpretiert. Und warum ist das wichtig? Naja, in dem Moment, wo AI quasi ein Augen bekommt, um in die reale Welt zu schauen, und du hast ja eine Meta Ray-Ban, und da sprechen wir auch nochmal darüber, das heißt, im Bereich Smart Glasses passiert einiges. Wir werden irgendwann auch völlig neue Devices. Wir wissen noch nicht so genau, was Johnny Ivey und Sam Altman letztendlich hervorzaubern werden. Aber so, oder auch beim Stichwort Robotik, du brauchst dir diese Augen. Deswegen ist das total nachvollziehbar, dass man natürlich quasi die Tools entwickelt, damit sich AI selber weiterentwickeln kann. Also es geht nicht darum, den Entwicklerinnen und Entwicklern primär das Leben einfacher zu machen. Das ist fast schon ein Nebeneffekt.
Ja, ist es. Ja, und ich glaube, es gibt auch einen ganz einfachen Grund für dieses ganze Thema Bild und Video. Das ganze Thema Sprache, vor allem geschriebene Sprache, ist halt erschöpft. Das heißt, in den ersten Modellen der letzten 2,5 Jahre, die wir sehen, wurde vor allem natürlich Sprache benutzt. Die ganzen Bücher, die bei Google Books halt irgendwie lagen, millionenfach, sind halt alle voll digitalisiert und eingelesen. Jede weitere, also ne, Pareto-Prinzip 80-20, die letzten 20% sind halt die schwersten. Die kriegst du auch nicht mehr. Ne? Da gibt's jetzt die großen Verlagsklagen mit der New York Times, mit all diesen anderen großen Verlagen. Das heißt, du kannst es dir viel einfacher machen, wenn du der AI halt sehen und hören beibringst, weil sie dann einfach eine unendliche Vielzahl an weiteren Datenquellen nutzen kann, die dann halt dieses Multimodale halt irgendwie schaffen. Und das Ganze wird dann quasi, ne, dieses Gesamtbild bauen, und das ist für eine AGI absolut fundamental. So, ich hab noch was von Trump, und zwar erinnert ihr euch bestimmt an sein KI-Vorzeigeprojekt Stargate. Das klang ja bei der Ankündigung im Januar wie ein großer Meilenstein für die Menschheit. Ne? Erinnerung, 500 Milliarden sollten investiert werden, getragen von OpenAI, von SoftBank und von Oracle. Und Stargate sollte so die ultimative KI-Infrastruktur schaffen, um Amerika im Wettlauf vor allem mit China wieder an die Spitze zu katapultieren. Und ich bin da irgendwie über einen Artikel gestolpert letzte Woche, der war sehr schmallippig, und dann dachte ich, oh, ist ja ein halbes Jahr her, schaue ich mir nochmal irgendwie ein bisschen an. War gar nicht so leicht dazu, was zu finden, aber von dieser Vision einst geprägt ist nur noch eigentlich übrig so ein gigantisches PowerPoint-Projekt mit einem Präsidentensiegel von Trump. Aber es ist kein einziger Bauvertrag für ein Rechenzentrum mittlerweile halt irgendwie unterschrieben. Das Einzige, was ich gefunden habe, was bis Jahresende entstehen soll, ist so ein wirklich mini kleines Datacenter in Ohio, was irgendwie finanziert wird für, weiß ich nicht, 200 Millionen oder irgendein Quatsch. Aber die Gründe sind also erstmal total banal, aber am Ende auch genauso entlarvend. Ja? Sam Altman von OpenAI und dieser Softbank-CEO Masayoshi Son streiten einfach über die Standorte, über Zuständigkeiten und vor allem mal wieder, ne, was ist ja dann wieder das USA und China, wer hat am Ende die Macht über die Themen, über die Execution und welche Milliarden sind es? Und auch aus diesen großspurig versprochenen 100 Milliarden Dollar Startkapital sind ausschließlich Absichtserklärungen geworden. Es passiert noch gar nichts. Elon hatte ja irgendwann Ende Januar damals gespottet auf X, dass Stargate nicht wirklich das Geld hat. Aber so langsam würde ich sagen, ist das, es war keine Provokation. Ich glaube, das war so die nüchterne Bilanz. Ja, also es sieht jetzt sieht nicht mehr so groß aus. Es stellt sich einfach die unbequeme Frage, wenn selbst OpenAI, SoftBank und Oracle gemeinsam kein KI-Superprojekt auf die Beine stellen können, wer dann?
Ja, wahrscheinlich alles Loser, würde Donald Trump sagen. Also würde mich nicht wundern, wenn das noch kommt. Ja, ja, es ist so oder so, dass es ein Wettrennen ist. Ich meine, das oder auch, dass es um viel geht und dass man sich auch als Staat natürlich, ich meine, wir wollten auch mal Europas KI-Standort werden, das ist auch alles total nachvollziehbar, aber es reicht halt eben nicht aus, wenn man einfach so eine Absichtserklärung hat, und man muss sich natürlich auch mit der Thematik entsprechend auseinandersetzen, und bei Donald Trump wissen wir, dass das mal so funktioniert.
Genau, na, und während dieses Prestige-Projekt, würde ich sagen, irgendwie ne, feststeckt, haben sich OpenAI und Oracle halt irgendwie trotzdem irgendwie nebenbei ausreichend mit Cash versorgt und machen jetzt so ihr eigenes Ding nebenbei. Und zwar in Texas, als zwei US-Company, wo bekanntlich ja immer alles ein bisschen größer sein muss. Da gibt es so Und so eine kleine Stadt, die heißt Abilene, und da entsteht gerade so ein neues Rechenzentrum, das, ich finde, selbst in der Welt der Hyperscaler irgendwie komplett alle Maßstäbe sprengt. Wir hatten ja, glaube ich, im letzten Podcast über dieses Projekt Hyperion, glaube ich, gesprochen, was so groß sein soll wie Manhattan. Aber da dachte sich dann irgendwie jetzt OpenAI und Oracle, ne, hold my beer, das machen wir doch größer. Die haben jetzt irgendwie die erste Phase wohl schon fertig. Es sind zwei gigantische Gebäudekomplexe und die fressen alleine schon 200 Megawatt Strom. Ja, das ist irre. So, bis Sommer nächsten Jahres sollen jetzt 6 davon folgen, direkt daneben. Und dann laufen insgesamt dort 800.000 Blackwell-Chips von Nvidia. Ne? Nur mal zum Vergleich. Einer von diesen Dingern kostet aktuell $30.000, wenn du ihn denn kriegst. Davon wollen sie 800.000 einbauen. Zur Einordnung mal so ein bisschen. Wir haben ja neulich mal über viel Strom gesprochen. Ich glaube, zurzeit kostet ein großes oder braucht ein großes Rechenzentrum so 30 Megawatt, sagt man. Das kann ein bisschen abweichen, maximal 50. Aber dieses Ding wird in genau einem Jahr 1200 Megawatt schlucken. Also eine Energiemenge, mit der man wahrscheinlich komplett Texas mit Klimaanlagen versorgen könnte, dauerhaft. Das Ganze nennen sie auch geilerweise Stargate Sites. So hat aber so überhaupt nichts damit zu tun. Und was sie auch machen, total spannend, sie haben sich ganz andere Arten von Leuten zusammengekramt, die dieses Team bilden. Das sind nämlich so ganz alte Crypto-Mining-Spezialisten, die offenbar irgendwie besser wissen, wie man Serverblech zusammenschraubt und stapelt, als die anderen Leute, weil es einfach solche Unmengen an Chips sind. CoreWeave haben sie noch mit drin. Für die Infrastruktur haben sie 12 Milliarden überwiesen und so ein paar typische von diesen Dingern. Und das Ergebnis soll ein, ja, kann man sagen, konsolidierter Supercomputer werden, der bis zu 8 Exaflops Rechenleistung hat. Ne? Also das aktuell schnellste System, über das haben wir vor, glaube ich, 1-2 Monaten mal gesprochen, das ist dieser El Capitan, der schafft 2 Exaflops. Und das ist der schnellste, den es gibt auf der ganzen Welt aktuell.
Das erinnert mich so ein bisschen daran, ich glaube, es war auch ein Sam Altman-Interview, der hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, weil du hast ja jetzt gerade so absurde Werte gebracht, die ich absolut nicht einwerte. Also ich weiß, mein MacBook hat irgendwie ein 60 Watt Netzteil und dann hört mein Wissen auch schon auf. Aber was Sam Altman gesagt hat, ist, und dass das Rennen um KI gar nicht mehr um Algorithmen geht, sondern es geht am Ende nur um Energie. Also wer hat die Energie, den ganzen Spaß zu befeuern? Ja, und das ist, wie ich finde, super spannende Frage, weil momentan ist es, natürlich kann man ein Atomkraftwerk irgendwo hinstellen und man kann auch noch irgendwie ein Braunkohlekraftwerk, aber das ist ja auch endlich. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwie nach hinten oder nach oben hin offen ist. Und das ist für mich die super spannende Frage. Nicht, wer soll das alles bezahlen? Das ist auch nochmal, Geld kann man im Zweifel drucken, aber wo kommt die Energie her? Und da müsste man sich echt mal tiefer reinsliegen. Also ich habe gerade gar keine Fantasie. Es hört sich einfach nur absurd viel an. Müssen wir mal Robert Habeck fragen.
Ja, den Wärmepumpe. Wir ein.
So, genau. So. Robert, kriegen wir das mit der Wärmepumpe hin? Schön.
So, du willst über Agents sprechen, oder?
Genau, ich war ja früher Yps-Leser und da war ich ja auch immer, habe ich mich immer über die Geheimagenten-Serie gefreut. Und jeder von uns, außer dir vielleicht, wollte ja mal Geheimagent werden. Vielleicht bist du es ja, man weiß es nicht. Mhm.
Doppelagent.
Doppel-Null, glaube ich, ne?
Fuck you.
Wir haben letztes Mal gesprochen dabei Perplexity, die sich ein bisschen was tut, dass sie ihren eigenen Browser bringen wollen. Und das war noch so ein bisschen im Konjunktiv, beziehungsweise muss man sagen, wir zwei hatten noch nicht die Gelegenheit reinzuschnuppern. Das hat sich aber jetzt erledigt. Insofern, dass wir beide in diesem Beta-Test mit involviert sind. Das ist jetzt nicht so super exklusiv, wobei es immer noch sehr viele Menschen nach Invites fragen. Jeder, der Komet nutzt, hat genau 2 Invites. Du warst natürlich mein erster, den ich das geschickt habe. Genau, und wir haben uns Komet angeschaut. Und ich muss sagen, also ich nutze keinen anderen Browser mehr. Was macht Komet? Komet hat also im Grunde einen Assistenten, der permanent an der Seite oder halt oberhalb des Fensters, das kann man sich so ein bisschen einrichten, wie man möchte, mitläuft. Und Komet beantwortet kontextsensitiv jede beliebige Frage zu dem Inhalt, den er auf der Seite sieht. Das ist erstmal einfach. So, fasse mir den Spiegel Online-Artikel zusammen, schreibe mir daraus eine E-Mail oder whatever. Das ist alles noch einfach. Das kennen wir und geht auch manuell mit anderen Tools. Was aber Komet auch kann, Komet ist halt ein richtiger Agent. Der kann halt auch mit dem Browserfenster interagieren. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich einfach mal bei der Sparkasse, heißt es ja Internetfiliale, also in das Online-Banking reingehackt, hätte ich fast gesagt, also eingeloggt und habe halt Komet gesagt, pass mal auf, ich muss hier noch eine Überweisung an die Stadtverwaltung schicken, bin geblitzt worden. Das ist die IBAN, also kannst du per Voice machen und das ist hier der Verwendungszweck. Und dann fängt er an. Das heißt, er fängt nicht nur an, irgendwie also irgendwas auszufüllen, sondern er wählt den richtigen Button Überweisung. Dann füllt er alles richtig aus. Er sagt, das ist eine Standardüberweisung. Und dann ist Komet aufgefallen, er hat den Betrag gar nicht genannt und fragt dann nach, du musst mir den Betrag noch nennen. Und dann sagst du den Betrag, also in dem Fall habe ich das so gemacht. Und am Ende hat er die Überweisung dann ausgeführt. Das Einzige, was ich noch machen musste, war in der App, also in der Pushtan-App, die Überweisung bestätigen. Natürlich Komet nicht. Aber heißt, ich kann nicht nur einfach irgendwelche Sachen zusammenfassen, sondern ich kann wirklich interagieren. Und was es auch heißt, du kannst auf Basis, wir bleiben beim Online-Banking, auf Basis der Daten, die Komet dort sieht, operieren. Du kannst also sagen, pass mal auf, wie stehe ich denn im Vergleich, das Thema Financial Health, wie stehe ich im Vergleich mit anderen Menschen aus der Peer Group, wo geht mein Geld hin? Das heißt, selbst wenn eine Bank beispielsweise keine Kategorisierung bietet, Komet schaut sich das alles an, kategorisiert deine Buchung und das alles nur auf dessen, was er da sieht. Und das Spannende ist, wenn er dann feststellt, wenn du sagst zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei der DKB im Online-Banking ist, wenn du dann sagst, mach mir mal eine Auswertung über die letzten 3 Monate, dann ist das so, dass du bei der Sparkasse, du musst dann halt einen anderen Zeitraum auswählen, weil halt nur die ersten 30 Tage angezeigt werden. Das macht Komet für dich, weil er sagt, ah, sorry, ich sehe hier nur 30 Tage, ich muss hier weiter scrollen und dann geht er halt auf die nächste Seite. Das ist nicht so super schnell. Das ist jetzt nicht so, dass du aufs Knöpfchen drückst. Also du kannst in der Zeit dir schon einen Kaffee holen. Und ich glaube, wenn ich die Überweisung selber ausgeführt hätte, wäre ich schneller gewesen. Aber du kannst natürlich in der Zeit was anderes machen.
Beim ersten Mal. Beim zweiten Mal ist ja mindestens doppelt so schnell. Das heißt, der Lerneffekt ist schon auch da bei sowas.
Absolut. Und das zeigt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Also du kannst auch jetzt hergehen und kannst sagen, okay, was ist das nächste Thema? Wenn du bei Amazon bist, siehst dann das Produkt deiner Begierde, kannst dann direkt sagen, ist das eigentlich ein guter Preis? Und dann sagt dir Komet, ja, es gibt zwar bei Idealo oder Idealo noch einen Anbieter, da ist es irgendwie 50 Cent günstiger, dafür musst du länger warten. Also er bringt sogar noch einen Twist da rein, indem er nicht nur sagt, ja, da ist ein günstiger Preis, sondern ja, aber bei Amazon bist du schon auf der sicheren Seite, weil das kommt dann morgen und die 50 Cent. Also da gibt's auch noch eine Einordnung. Also es ist nicht nur einfach stumpf, es wird nach dem Preis geguckt. Oder du kannst auch fragen, ist das Produkt wirklich gut? Also passen die Amazon-Bewertungen eigentlich zu dem, was man so bei Reddit liest oder so? Das macht er alles. Und das ist, wie ich insofern finde, mega bemerkenswert, weil es halt eben die Art und Weise, wie wir Informationen konsumieren und übrigens auch wie wir einkaufen, fundamental verändern könnte. Weil jetzt man auf einmal so eine Art Superpower hat. Ja, vorher hatte man keinen Bock mehr groß zu googeln, hat das dann bestellt, hat sich dann geärgert, weil es doch scheiße war. Ja. Und jetzt ist es so, dein Assistent, der sitzt die ganze Zeit dir im Nacken, also im Positiven, ja, also das liebe Engelchen sozusagen und sagt dir, ja, guter Preis, schlechter Preis oder nimmt dir halt Arbeit ab. Und das in so vielen Kontexten. Du kannst in Google Mail Termine einstellen lassen, du kannst ganze E-Mails formulieren und alles das, ohne dass Google Mail das können muss, sondern das macht eben der Assistent. Also du kannst es auch bei web.de oder bei GMX, egal wo du deine E-Mail-Adresse hast, kannst du im Prinzip all das tun, was dir der Dienstleister in dem Moment eben nicht zugesteht. Also ein richtiger Agent und ich finde, super gut. Es basiert auf Chromium, also Chrome. Das heißt, die ganzen Chrome-Plugins laufen, funktionieren, was ziemlich gut ist, also wenn man jetzt so ein paar Plugins hat. Und es ist halt vom Handling her, wie man es halt kennt. Du bist ja auch, glaube ich, umgestiegen inzwischen.
Ich habe es noch nicht als Standardbrowser, aber ich benutze ja sowieso kaum noch Google, sondern sowieso Perplexity in Google Chrome. Und das muss ich jetzt nicht mehr machen. Also ich habe jetzt zurzeit beide Browser offen und ich würde sagen so 50-50. Also alles das, was du gesagt hast, unterschreibe ich. Und wir haben uns ja super viel in den letzten 2 Wochen auch so Use Cases hin und her gespielt, um das zu testen. Aber es ist wirklich ein vollwertiger Chromium-basierter Browser mit so einer eingebetteten AI-Agent in der Seitenleiste. Und der kann Webseiten quasi direkt lesen, darauf reagieren, inklusive all dieser eingeloggten Dienste, von denen du gerade geschrieben hast. Dazu fragt er sich ganz am Anfang, willst du alle deine Plugins und deine Historie und bla 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 einlesen? Das funktioniert irgendwie so sofort, das ist ein bisschen erschreckend. Zweite Frage ist
dann, übrigens.
Ja, aber es ist krass. Also, das, also du hast halt, also was du dir über Jahre in Chrome aufgebaut hast, ist eine Sekunde später in der Perplexity-Welt so. Und zwar auch, also wirklich nur ein Klick. Also und ich kann es auch nicht mehr rückgängig machen. Was du auch nicht so einfach rückgängig machen kannst, ist tatsächlich, wenn er dann fragt, deine Agentic-Themen wirklich sauber machen zu können, wie tief willst du zum Beispiel deine Google-Welt integrieren? Und dann sagst du normalerweise ja, okay, Haken, aber der hat so ganz viele Subhaken. Und die habe ich mir mal durchgelesen und das ist schon krass, ne? Also das dann irgendwie, schreibt in deinem Namen E-Mails, hat die, also darf E-Mails löschen.
Versenden.
Versenden, all das. Und dann denkst du so, ja, brauchst du ja. Und dann denkst du, wow, Moment mal, so in deinem, krass. Aber das ist, also genau das brauchst du ja, um es wirklich agentic halt irgendwie zu machen. Trotzdem fällt es total schwer, diese Haken zu setzen. PS, ich habe das nicht gemacht. Ja, also weil ich dann dachte, okay, fuck me. Also mache ich jetzt mit meinem Google-Account nicht, mit meinem DKB Outlook-Account sowieso nicht. Aber dann habe ich mal so
ein bisschen einen kurzen Marker. Ich muss mal kurz weg. Muss mal ein paar Sachen ändern. War nur ein Spaß.
Ja. Ping-Pong. Genau, also du kriegst es im Zweifel auch nicht mehr raus. Aber dieser Live-Datenzugriff und dann dadurch die Recherche ist halt irgendwie total geil. Und was ich total am allerkrassesten finde, ist, dass der so viel schneller ist als Chrome. Also ich habe halt irgendwie ein MacBook Pro und das ist sowieso schnell. Aber ich finde, du hast gar keine Latenz mehr. Und das, ich verstehe nicht, wie das funktionieren kann. Warum halt Perplexity, die sich mit dem Thema irgendwie seit einem halben Jahr beschäftigen und Chrome, die sich seit 30 Jahren damit beschäftigen, dass die gefühlt die Latenzzeit 10-fach kürzer machen. Und das ist aber die ganze Zeit so.
Ja, ich glaube, es hat damit zu tun, also was er ja macht, ist, es gibt ja auch so eine Art Preloading, sage ich mal, aufgrund der Tatsache, weil er dich jetzt kennt, dein Surfverhalten kennt, weiß er auch schon ungefähr, welche Seite du oder welcher Link dich als nächstes interessiert. Das heißt, es werden natürlich im Hintergrund schon auch wahrscheinlich unnützer Traffic erzeugt, das müsste man mal genauer analysieren, aber führt zum Ergebnis, dass du sofort halt dann die andere Seite hast und da eben, da gibt es keinen Seitenaufbau mehr, sondern du blätterst nur noch wie in einem E-Book. Ich bin bei dir, das Ding ist wirklich sehr, sehr performant. Das Thema Datenschutz, das haben wir auch bei LinkedIn so ein bisschen hoch und runter diskutiert. Also man muss schon schmerzbefreit sein. Natürlich schreibt Perplexity, dass man die Daten, personenbezogene Daten nicht zu Trainingszwecken nutzt. Ja, nice try. Aber genau wissen, ich meine, ich kann mich ja jetzt nicht hinsetzen und irgendwie, woher soll ich wissen, welche Daten jetzt für irgendwelche Trainingszwecke genutzt werden? Also, mit dem Online-Banking, auch hier muss man ja immer, ne? Also jeder muss wissen, wo er selber hinklickt und ein kleiner Alert für die, die es ausprobieren möchten. Seid vorsichtig, ja, es kann auch in der Tat was schief gehen. Also Online-Banking, da geht's halt um Geld.
Das würde ich jetzt auch nicht als ersten Use Case sehen, ja, also auch als Disclaimer hier. Ich habe das auch gemacht, aber tatsächlich so ein bisschen in einer geschützten Umgebung, aber das, da weißt du halt auch nicht wirklich, was rausploppt, ne? So. Ich glaube, was total geil ist, einfach mal für euch zum Rumspielen, weil was, also das, was man schon ganz oft auf LinkedIn gesehen hat, so in so kurzen Videos, das kannst du halt jetzt selber machen. Du machst einfach den Voice-Mode auch an. Es funktioniert in Voice perfekt, genauso wie wenn du es eingibst. Und dann sagst du einfach, schreib bitte an den Teams oder eine WhatsApp an die und die Person, zieh aus meinem E-Mail-Verlauf, da ist eine PDF, die heißt so und so, glaube ich, zeig mir die noch einmal kurz vorher, öffne die, wenn ich ja sage, hänge die bitte an diesen WhatsApp-Verteiler an, schreibe irgendwas Empathisches, wertschätzend an die Person in meinem typischen Stil, wie ich diese E-Mail geschrieben habe und los. Und dann siehst du, wie einfach WhatsApp aufgemacht wird, danach geht er in deine Suchhistorie hinein, zeigt dir eine PDF, du sagst ja, dann geht es halt weiter und es wird angehängt. Wie Mike gesagt hat, das dauert ein bisschen, also ungefähr 5-mal so lange, wie du es, wenn du es selbst gemacht hättest. Wenn du den identischen Prompt oder ein leicht abgeändert ein zweites Mal machst, dauert es nur noch die Hälfte der Zeit. Ein drittes Mal nur noch die Hälfte des zweiten Males. Also das Ding lernt tatsächlich. Ein großer Nachteil von Perplexity ist noch, finde ich aktuell, dass es dieses Langzeitgedächtnis und damit personalisierte Workflows noch nicht hat. Das hat GPT Agent, sprechen wir gleich nochmal. Das wird bestimmt demnächst kommen, aber alleine diese Lerneffekte und diese Effizienzhebel, die sich das System selber erklärt, wie es halt Klickwege macht, sind spannend. Und wenn du auf einmal siehst, wie dein Rechner komplett über Voice gesteuert wird, ist das am Anfang total spooky Und dann wird es aber total addictive, weil du ganz viele Sachen, wie Mike gesagt hast, gleichzeitig machen kannst. Ich habe das dann irgendwann, am Samstag oder Sonntag früh haben wir irgendwie dazu geschrieben und dann habe ich einfach mal aus Spaß ganz viele Tabs aufgemacht bei Komet und habe mir ganz viele unterschiedliche Aufgaben quasi vorgeskriptet und habe die dann nach und nach eingesprochen und habe dann einfach zugeschaut, wie 5 Agents gleichzeitig auf meinem MacBook halt rumarbeiten und es war total crazy, was alles gleichzeitig passiert ist.
Echt ja, cool. Es ist also, wie gesagt, man wird so ein bisschen enabled, wie so eine Art, ist wie so eine Superpower. Mir geht es mittlerweile so, dass ich gar nicht mehr, also ich mache Task und vergesse die und denke mir, scheiße, der ist ja schon erledigt. Also ich komme selber nicht mehr hinterher, die Ergebnisse zu überprüfen. Ich würde aber gerne noch einen weiteren Aspekt reinbringen, weil wir eben auch so ein bisschen über MCP gesprochen haben, was ja letztendlich eine Schnittstelle ist und wir haben gesagt, Molly, da gibt es was und die ersten Companies aus den USA, PayPal und Co. Und wir wissen natürlich aus der Bankbranche, das ist immer so ein heikles Thema, ne? Also nicht jeder war irgendwie Fan von dem ganzen Thema PSD2, das Thema Access to Account und so weiter. Da gibt's ja durchaus auch Befindlichkeiten. Kann man hoch und runter diskutieren. Aber ich glaube, dass wir jetzt gerade auch in einer gewissen Zeit leben, wo wir uns auch Gedanken darüber machen müssen, was heißt denn das für unsere Kontomodelle? Braucht es vielleicht neue Kontomodelle? Vielleicht auch völlig neue Businessmodelle, dass man sagt, okay, es gibt diesen technikaffinen Nutzer da draußen, der geben mir irgendwie alle Plugins dieser Welt, aber dann lassen wir uns das bezahlen. Also auch hier, ne, dass man wirklich über neue Geschäftsmodelle nachdenken muss. Weil was mir Komet gezeigt hat, also das war für mich in der Tat so ein bisschen Schlüsselerlebnis. Man hat das natürlich immer irgendwie auf der Metaebene so gedacht, so die KIs, die können das alles schon irgendwie lösen. Aber jetzt lösen sie es, ohne dass du als Bank, als Shop, also egal wo du hinguckst, du kannst es überhaupt nicht verhindern. Zalando kann nicht verhindern, dass ich sage, dieses T-Shirt ist mir zu teuer und auch das habe ich gemacht und Komet sagt dir, ja, bestellst du doch bei Temu. Sieht genauso aus. Gut, ich habe danach irgendwie einen Chemieunfall an mir, aber ist halt was anderes. Aber verstehst du, ich kann es halt nicht verhindern.
Ja, das ist spannend.
Und das ist, wie ich finde, eine krasse oder auch spannende Diskussion. Und die Frage, die man sich halt dann stellen muss, ist, okay, wenn man es nicht verhindern kann, wie können wir das Spiel denn so spielen, dass wir alle was davon haben? Unsere Nutzerinnen und Nutzer und wir halt als Unternehmen.
Gibt es eigentlich neue Invites immer wieder? Ah, nee.
Alle weg. Habe ich lustigerweise. Nee, 2 Stück, weg ist weg.
Ja, ich wollte nämlich auch gerade sagen, wenn ihr Invites wollt, schreibt uns, dann geben wir euch welche, aber die sind weg.
Und lass uns mal eben kurz, weil wir jetzt eben ganz viel über Perplexity, Agentic oder Agents ist etwas, was jetzt immer mehr kommt und ich glaube 2 Tage später gab es eine große Ankündigung, wie immer, dann sitzt ja Sam Altman mit irgendwie 2 Dudes und Buddies in irgendeinem Coworking Space, es sieht immer so ein bisschen so leicht spontan aus, nichts davon war wahrscheinlich spontan, jedenfalls haben sie uns dann mit den ChatGPT Agent vorgestellt, was in diesem Video noch einigermaßen fancy aussah. Die hatten sich so einen Use Case überlegt. Er musste zufällig auf eine Hochzeit und hatte natürlich noch nichts anzuziehen. Ja, so und hat dann den Agent losgeschickt. Mach das mal alles. Und das Ergebnis war natürlich super gut. Ne? Er hat dann den richtigen Anzug und auch irgendwie noch einen Strauß und ein Geschenk für Braut und Bräutigam. Bla bla bla. Sah alles cool aus. Und naja, was man zeigen wollte, war natürlich, ChatGPT ist jetzt auch ein Agent und im Hintergrund, das haben sie, wie ich finde, ganz fancy gemacht. Man sieht so, das sieht aus wie so ein kleiner Computer, wo man sieht, was macht ChatGPT gerade. Dummerweise war es erstmal gar nicht zu nutzen. Also selbst mit VPN war es super, super schwierig. Irgendwann ging es dann auch mit VPN. Dann habe ich noch gedacht, also ich habe es dann getestet, habe ich gedacht, okay, mäßig. Long story short, man kann es jetzt auch ganz normal testen. Sie haben den Rollout soweit durch. Alle Plus-Nutzer und Nutzerinnen können jetzt den Agent nutzen. Und ich sag mal so, spart es euch. Also es ist noch nicht so richtig mega cool. Also verglichen jetzt vor allen Dingen, was wir kennen von Perplexity oder was wir kennen von Manus LM, finde ich das jetzt tatsächlich eher ausbaufähig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das hat mich nicht vom Hocker gehauen.
Ja, ist ein totaler MVP. Also das hätten sie noch ein bisschen reifen lassen sollen. Ja, also die werben ja auch genau damit, dass OpenAI Agent den Usern wirklich Aufgaben abnehmen soll. Eine Bestellung auslösen, Flüge buchen, Dateien verarbeiten, Informationen beschaffen. In der Praxis ging bei mir gar nichts davon. Ich habe die identischen Use Cases durchprobiert, wie 2 Tage vorher bei Komet. Nichts läuft. Also die haben auch keine Anbindung. Also Amazon funktioniert nicht, Booking.com funktioniert nicht, Metro funktioniert nicht, weil die meisten suchen, also die Seiten blockieren einfach den Agenten und dann geht der ins Nirvana, dann passiert auch nichts. So, dann hast du keine Kontrolle irgendwie über deinen Tokenverbrauch. So, der sucht sich halt irgendwie tot und die Trefferquote war für mich total ernüchternd. Also ich würde sagen, unter 10% von den Sachen, die bei Komet gingen, gingen. Und ansonsten ging es immer entweder ein Fehler, ein Abbruch oder eine, also er hat irgendwas total Beknacktes gemacht, was ich nicht wollte. Also
ist
eher ein Experiment.
Abbruch. Genau, also du sagst Abbruch, das für mich frustrierende war. Das Ding ist ja, das auch für die Hörerinnen und Hörer, so ein Agent, da reden wir auch gerne mal von 8 Minuten, 9 Minuten, 10 Minuten, ne? Also je nachdem, wie komplex die Aufgabe ist. Und du siehst natürlich in einem kleinen Fenster, da passiert irgendwas. Aber wenn du dann nach 9 Minuten irgendwie so eine lapidare Meldung, hier geht's nicht weiter, sitzt du irgendwie 10 Minuten vor der Kiste in freudiger Erwartung und man sieht nichts. Also es ist dann also sehr frustrierend.
Sie wollen das ja auch im Enterprise-Modell anbieten, ne? Also wir haben ja auch dieses Enterprise-Modell und benutzen da irgendwie verschiedenste Sachen, aber da sage ich halt auch, also ich weiß ja gar nicht, wie viel Token das Ding jetzt verbraucht hat. Und wenn du 9 Minuten im Reasoning jetzt irgendwie da durchrechnest und danach kommt nichts raus, dann kann ich das doch nicht ernsthaft in meinem Unternehmen einsetzen. Weil dann ist irgendwie meine Million Token weggeraucht und nichts ist passiert.
Ja, naja,
also total spannend ist tatsächlich auch, dass wir haben jetzt ein neues KI-Werkzeug da irgendwie vorgestellt, aber Sam war auch ein bisschen nervös, hatte ich das Gefühl. Es gab jetzt Tage später gab es ein Interview mit Sam Altman, wo er höchstpersönlich davor warnt, dem Agent zu viel anzuvertrauen. Und er sagt vor allem keine sensiblen Daten und vor allem auf gar keinen Fall Zugriff auf E-Mails zu erlauben. Hat der Journalist irgendwie nachgefragt und dann sagt er, naja, stellt euch mal das Szenario vor, dass irgendwie eine einzige bösartige E-Mail ja auch ausreichen kann, um den Agenten auszutricksen und dann vertrauliche Informationen abzugreifen. Also wenn du die E-Mail jetzt kriegst mit einem, keine Ahnung, Prompt Injection ist mal wieder irgendwie das Zauberwort. Und da muss man auch kein Hacker sein, sondern einfach ein cleverer Prompt reicht an einen Adressaten, wo ich weiß, so wie bei dir, du nutzt halt irgendwie dieses Ding und wenn du dem dann alles freigegeben hast, dann ist die Gefahr für Prompt Injections halt riesig. Das sind dann versteckte Anweisungen vielleicht in meinem Text, die so ein Modell zum Plaudern bringen, ne, deine personenbezogenen Daten, deine Payment-Daten. Wenn das natürlich, also und du kriegst davon halt nie irgendwas mit. Und Altman sagt dann selbst, es ist irgendwie eine Chance, mal so ein bisschen mit der Zukunft rumzuprobieren, aber er sagt selbst, ne, wortwörtlich, bitte mit Sicherheitsgurt und mit Airbag. Also interessant.
Aber neben den Agent, die jetzt vorgestellt worden sind, ist ja auch GPT-5 vorgestellt worden. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Weil ich habe natürlich ein bisschen was gelesen, aber ich bin ehrlich, da weißt du wahrscheinlich ein bisschen mehr.
Ja, ich muss trennen, was ich offiziell weiß und was ich inoffiziell weiß. Offiziell weiß ich, dass es, was ich gelesen habe, dass es im August soweit sein soll, dass OpenAI GPT-5 ausrollt. Das Einzige, was ich zum Informellen sage, ich glaube, es
an
ist
alle,
nächste
ne?
Woche. Ja, es ist an alle und ich glaube, es ist jetzt ganz bald soweit. Aber was man darüber liest, ist, dass das neue Modell ist nicht einfach nur ein Upgrade, ja, sondern soll laut eigener Aussage, öffentlicher Aussage, wirklich eine kleine Revolution werden. Muss man immer irgendwie alles durch 4 teilen, was Sam so sagt. Aber zum ersten Mal werden diese klassische GPT-Serie, über die wir ja immer sprechen, und dann auch noch die auf logisches Denken spezialisierte O-Serie, also 4O, ne, O3 etc., zusammengeführt. Und das heißt, dass GPT-5 dann selbst entscheidet, ob eine Anfrage, eine schnelle Antwort oder ein tiefes Reasoning, also ein Nachdenken, ich mache hier Anführungsstriche, erfordert. Das heißt, für Nutzer und NutzerInnen bedeutet das weniger hin und her springen, das machen wir beide ja die ganze Zeit, ne? Mal benutzte 4O, mal 4.5, mal irgendwie O1 Mini, weil wir mittlerweile wissen, welches Modell für welche Anfrage vermeintlich das beste Ergebnis bringt. Ich lasse mir meine Prompts zum Beispiel grundsätzlich in 4O schreiben für O3. Weil O3 muss ich halt einen sauberen Prompt abliefern, sonst kann das System das nicht und ich lasse mir die Dinge einfach vorab schreiben. Das musst du dann nicht mehr tun. Und wir hatten das vorhin schon einmal, spannend wird es vor allem für Programmierer bei der Softwareentwicklung, weil OpenAIs eigene Tester sagen öffentlich, GPT-5 sei das bislang beste Coding-Assistent von OpenAI, vor allem bei komplexen Aufgaben, so die bisher schon KI-Systeme echt ins Schwitzen gebracht haben. Also wenn du zum Beispiel riesige, unübersichtliche Codebasen und Datenbanken hast, ne, wenn du ganz viel Legacy-Code in unterschiedlichsten Legacy-Sprachen, COBOL und sowas, das ist ein Begriff im Banking, ne, hast, dann kann GPT-5 das echt gut clustern, aufarbeiten und sofort halt in modernen Code halt irgendwie umwandeln. Und hier zeigt GPT-5 offenbar auch, dass es nicht nur so kleine Code-Snippets schreiben kann, sondern dass es wirklich in der Lage ist, tief in komplexe Softwarestrukturen einzutauchen. Es gibt einen Test bisher, also so einen informellen Test natürlich, und die sagen, das schneidet besser ab als Anthropics Claude Sonnet 4, was so das beste Modell gerade fürs ist, aber dadurch, dass es noch nicht draußen ist, konnte das halt niemand testen. Aber vielleicht abschließend von mir, also OpenAI setzt hier bewusst einen strategischen Schwerpunkt. Ja. Automatisierte Programmierung gilt ja im Unternehmen immer noch so als Schlüssel zur Entwicklung von AGI, ne? Also der künstlichen Allgemeinintelligenz. Und man muss schon sagen, wer diese KI irgendwann bauen will, der muss alles nutzen, was sich dann auch selbst programmieren kann. Ja. Und gleichzeitig will natürlich OpenAI auch mit GPT-5 jetzt die Marktanteile zurückholen, die sie in den letzten Monaten zweifelsohne auch an Claude, an Gemini und Co. dann irgendwie verloren. Und was ich auch witzig fand, war so eine Nebenbemerkung in so einem Interview, dass Microsoft sich hier auch reingezeckt hat. Da gibt es ja so ein bisschen den Streit in den letzten Monaten, haben wir ja viel drüber gesprochen hier, weil es wird jetzt so ein Smart Mode für Copilot getestet, der dann quasi auch die GPT-5-Fähigkeiten nutzen soll, dann zwischen schnellen Antworten und tiefen Nachdenken zu wechseln, je nachdem, wie komplex die Nutzeranfrage ist. Und wenn GPT-5 startet, soll das dann quasi in Microsoft Copilot dann auch ausgewiesen werden. Also wirklich spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, wir kriegen es ein bisschen eher als Average Joe zum Testen. Aber noch habe ich es nicht.
Ja, so oder so, glaube ich, kann man uns darauf freuen. Und du hast es ja gesagt, also diese Zusammenführung und dieses Auswählen der richtigen Modelle fällt halt weg. Und ich glaube, die wenigsten suchen tatsächlich, sondern nutzen einfach das GPT-4.0-Modell, dieses Standardding. Und das ist auch gut, keine Frage. Aber wie du es richtigerweise sagst, ne, also da ist Luft nach oben. Und das, was wirklich bisher immer nervig war, wenn du wenn du ein Modell gewählt hast, was besonders gut im Reasoning ist, das hilft dir aber dann wiederum nicht, wenn du eine schnelle Antwort brauchst. Das heißt, wenn du vergessen hast, umzustellen und wolltest mal schnell irgendwie, formuliere mir mal den Text und dann ich denke nach und also das fällt halt dann alles weg, weil dann ChatGPT, wie du richtigerweise sagst, dann selbst entscheidet. Ich bin super gespannt. Ich finde es bemerkenswert, weil auch Sam Altman auch angekündigt hat, es wird allen zugänglich sein. Also soll eben nicht so ein Exclusive-Ding, sondern er redet ja fast schon philosophisch über so eine Demokratisierung der Welt und offensichtlich hält er daran fest, oder beziehungsweise OpenAI, und deswegen können wir uns alle freuen, wenn es denn dann bald kommt, und ich freue mich natürlich auch dann. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, lieber Sascha, wir nehmen schon wieder lange auf.
Ferienfolge, da haben die Leute ja Zeit.
Wir haben noch so zwei, drei Dinger, die sollten wir vielleicht aber noch bringen. Also auf der einen Seite, wir haben immer wieder auch über Meta gesprochen und wir sprechen ja auch immer wieder über Hardware, und es gibt ein schönes Interview, gar nicht so super, also spannend im Sinne von herausragend spannend, aber Mark Zuckerberg bei TechCrunch, und er hat nochmal betont, wie wichtig für Meta das ganze Thema Brillen sind. Spoiler, also das haben wir ja gelernt, also die arbeiten nicht nur mit Ray-Ban, sondern auch mit Oakley zusammen, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber für Meta ist das tatsächlich ein sehr strategisches Element, und Mark Zuckerberg sagt tatsächlich, also die Menschen, die künftig keine Smart-Brille aufhaben, sind die Menschen, die im Nachteil sind. Also er glaubt sehr stark daran, jetzt muss man dazu sagen, Mark Zuckerberg hat schon viele Sachen sehr stark geglaubt, die waren nicht alle immer richtig, aber
Metaverse.
Jetzt hast du das hässliche Wort Metaverse gesagt, aber wer weiß, vielleicht meinte er tatsächlich immer nur die echte Welt, und die Brille war eigentlich das Stück, was ihm fehlte. Aber Meta wird weiter drauf setzen, und ehrlicherweise macht es ja auch ein Stück weit Sinn. Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Also die neue Hardware-Devices, die unter Umständen kommen. Und was man auch sagen muss, und das spricht so ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen viel für das, was Mark Zuckerberg gesagt hat. Die Brille, ich habe dich ja Meta nur auch gesehen ein paar Mal, und ich überlege ja auch immer noch, ob ich mir eine anschaffen soll. Man sieht es halt dieser Brille nicht an, dass es halt eine Smart Glass ist. Also dieses Google Glas, dieses futuristische, keiner Star Trek-Ding, was man damit, ja genau, das Monster. Das ist es nicht. Es ist nicht sowas wie eine Meta Quest oder so eine Taucherbrille von Apple, sondern es ist halt eine stinknormale Sonnenbrille oder normale Brille, die halt an der Seite, ich glaube, die Bügel sind einfach ein bisschen dicker und da ist ein Akku drin und so, aber im Großen und Ganzen sieht man dem Ding das, glaube ich, nicht an. Außer du nimmst was auf.
Nee, genau. Also ich sehe das auch so, und ehrlicherweise teile ich so ein bisschen auch die Idee von Zuckerberg. Ist natürlich, wieder in seinen typischen Style, wie er es halt irgendwie sagt, ich lese mal kurz vor dieses Zitat, du bist wirklich im kognitiv benachteiligt, wenn du halt irgendwie kein Device hast. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Brille sein. Wir haben ja auch schon ganz oft darüber gesprochen, dass so ein Device auch AirPods oder AirPod-ähnliche Themen sein können. Aber so eine Brille ist halt irgendwie einfach, weil es halt nicht nur Sound, sondern tatsächlich auch Bild, Video, Foto etc. irgendwie aufnimmt und so ein permanenter Begleiter in deinem Alltag ist. Und das kann ich mir halt schon vorstellen, wenn du irgendwann auch so ein Display da drin hast, ne, da hattest du ja nochmal eine Meldung hier, dass irgendwie auch jetzt China irgendwie so ein Ding rausbringt, Alibaba, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. Ich habe
genau, Alibaba davon
gesehen, es sieht furchtbar aus, also wirklich super hässlich. Erinnert so ein bisschen mehr an diese von dir verrissene Google-Brille, aber am Ende... Auch das sind alles Prototypen. Auch das Ding, was ich jetzt hatte, was kaputt gegangen ist, was ich mir trotzdem jetzt neu bestellen will, Entscheidung ist getroffen. Das sind noch Prototypen. Das heißt, in 2 bis 5 Jahren siehst du keinen Unterschied mehr. Wahrscheinlich werden dann auch die Kameras verdeckter sein. Die werden halt viel subtiler sein. Du siehst nicht mehr, dass da irgendwie Akkutechnologie und irgendwie Rechenkapazität halt irgendwie drin ist. Und deswegen glaube ich ganz fest daran, das wird so ein Device der Zukunft werden, was einfach sehr viele Menschen halt irgendwie einsetzen werden. Und natürlich wird es ein bisschen spooky, weil du weißt, dann nicht mehr, wer hört jetzt mit, laufen jetzt noch mehr Kameras, die jetzt das Ganze auch für Trainingszwecke etc. nutzen. Trotzdem glaube ich, ist das eine Entwicklung, die ist einfach nicht mehr aufhaltbar.
Ja. Und am Ende ist es vielleicht nicht nur ein Device, sondern es ist eine Kombination, dass man je nach Use Case mal das nimmt, auch das kann sein. Und auch bei dem Thema Smart Glasses, wir haben ja momentan noch diese Generation, wo ich halt eine ganz normale Brille oder Brillenglas oder Sonnenbrille habe. Es wird irgendwann die Generation kommen, wo dann kleine Displays, im Prinzip gibt's die ja schon, die sind noch ein bisschen sperriger, aber wo ich dann halt tatsächlich irgendwie auch Video- oder Bildinformationen einblenden kann. Ähnlich wie wir es in Prototypen ja schon gesehen haben. Also ich bin da 100% bei dir. Also ich glaube, die Geräte, also das Smartphone an sich wird es noch viele Jahre geben. Ich glaube auch nicht, dass es aussterben wird, aber es wird erweitert, glaube ich, durch andere Geräte. Und das erleben wir jetzt und da sind wir noch am Anfang. Und das ist aber auch nur eine Frage weniger Monate. Ja, haben wir noch was oder soll ich schon mit den Tools rüber hüpfen?
Lass mich doch noch eine Sache machen. Was ich eingangs gesagt hatte, ich hing letzte Woche irgendwie 3 Stunden am Frankfurter Flughafen fest und konnte dann direkt die neue Flughafenattraktion live bestaunen durch ein Gespräch mit jemandem, den ich kennengelernt habe. KI-Kameras, ne, die angeblich jetzt schon die Abfertigung in Frankfurt beschleunigen sollen. Das heißt, es gibt so eine Kooperation zwischen Fraport und Lufthansa und die setzen jetzt auf ein neues System, das heißt SEER. Und da gibt es noch nicht viel dazu, aber das soll quasi jeden Schritt bei dem sogenannten Turnaround optimieren. Also Turnaround ist beim Flugverkehr also alles vom Andocken dieser Fluggastbrücke, ne, bekannt als Finger, über das Entladen bis zum Betanken und alles, was da quasi noch so passiert. Und das Ganze wird dann mit so einem Zeitstempel versehen und dann analysiert. Und am Ende ist das Ziel, wie immer, irgendwie mehr Transparenz, bessere Abstimmung, weil es gibt ja so zig Dienstleister, ja, da irgendwie Ground Crew und Co., weniger Chaos und momentan dauert so Vorbereitung eines Fliegers für den nächsten Start in Frankfurt zwischen 35 bis 120 Minuten, je nachdem halt irgendwie auch Komplexität, Airline, Größe und wo das Ding halt liegt. Und die KI soll dann quasi zeigen, wo es hakt und dann mittelfristig dafür sorgen, dass diese Prozesse wirklich innerhalb von Minuten funktionieren, weil dann sichergestellt werden kann, dass es viele gleichzeitige Sachen halt irgendwie laufen können. Und es gibt 5 Positionen, da läuft das System bereits schon in Frankfurt. Bis Herbst soll es glaube ich 15 werden und irgendwann soll dann eine ganze Fraport damit ausgerechnet werden und ganz am Ende soll es natürlich den Passagieren zugutekommen, mehr Pünktlichkeit, weniger genervte Warteschlangen und natürlich einfach deutlich geringere Kosten irgendwie auch für die Airlines, weil sie ihren Flugverkehr auch einfach noch viel mehr straffen können. Das wollte ich nochmal sagen. Und eine Sache, da mache ich kurz, habt ihr vielleicht gelesen, aber sehr spannend, weil wir am Anfang des Jahres viel über Aleph Alpha hier gesprochen haben, also diese große Hoffnung im KI-Rennen aus Deutschland.
Und die da wird jetzt schon auch ein bisschen ist, ne?
Schwarzgruppe, genau, ne, Lidl und Co. Und da wird jetzt schon ein frischer Wind, würde ich sagen. Es gibt ja diesen Gründerkopf, Jonas Andrulis, das ist so der Visionär hinter dem Unternehmen. Und der hat jetzt diese Woche einen Co-CEO an die Seite gestellt bekommen. Der Mann heißt Reto Spörri und der ist bisher Chef vom Lidl E-Commerce und von Schwarz Digits. Also quasi der Digital- und IT-Chef von Lidl und Kaufland. Und das klingt so rollenverteilungsmäßig so ein bisschen wie irgendwie Handbuch für Startups, wo der VC jetzt mal irgendwie schnell reingrätscht, wenn es nicht so gut läuft. Und Andrulis soll der Stratege bleiben, ne, der große Denker und der Mann für die Vision. Und ich glaube, der Spörri, der soll jetzt das mal richtig auf links drehen. Ja, das ist so ein Profi für Prozesse, für Strukturen, Internationalisierung. So, und aber auch die zweite Reihe wurde jetzt ergänzt. Da kommen jetzt irgendwie so ein paar so Chief Product Officer, so ein Accenture-Typ rein und so ein Chief Growth Officer. Das heißt, die wollen jetzt ganz klar irgendwie vom Pitch-Deck-Star Aleph Alpha zur Umsatzmaschine werden. Schwarzgruppe hat ja, glaube ich, 500 Mille da reingesteckt bisher. Und ist ja noch gar nichts rausgekommen, ne? Also da passiert nicht viel. Und ich finde auch, wenn Schwarz jetzt da einen seiner Top-Manager direkt in den Chefsessel katapultiert, dann sorgt das natürlich auch für Spekulationen, ja? Ist das ein Schritt zur Übernahme? Oder ist es einfach nur eine harte Kontrollnotwendigkeit, damit das Ding jetzt auch mal so ein bisschen profitabel wird?
So oder so, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich musste zu deiner Nachricht eben von deinen Erfahrungen am Frankfurter Flughafen muss ich so ein bisschen schmunzeln. Ich bin ja so der Bahnfahrer. Bei der Deutschen Bahn ist ja die KI, glaube ich, komplett abwesend. Also egal, was passiert, das sind alles sehr analoge Prozesse, bis hin zur Tatsache, wenn man irgendwie die, wie heißt es so schön, Fahrgastbeschwerde einreicht, weil die Bahn mal wieder nicht pünktlich gekommen ist. Wir sind am Ende unserer Podcast-Folge. Eine Stunde sehe ich gerade, sprechen wir schon, lieber Sascha. Und ich könnte auch gerne mit dir noch eine Stunde weitersprechen. Aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht nehmen sie es auch zum Einschlafen, wer weiß. Aber in der Tat noch zwei, drei Tools, die würde ich gerne zum Besten geben. Gar nicht so spektakulär. Ich habe was Witziges mitgebracht. Also auf der einen Seite habe ich mitgebracht ein Tool namens Lumo. Lumo ist von Proton. Proton wiederum sind bekannt für sehr sichere E-Mail, also für einen sehr sicheren E-Mail-Dienst, Cloud-Speicher, also da steht das Thema Datenschutz an alleroberster Stelle. Steht das an oberster Stelle, aber Proton geht einfach noch einen Schritt weiter, indem sie halt so eine Zero-Knowledge, wie sagt man, Philosophie fahren. Und die haben jetzt auch einen eigenen Chatbot gelauncht. Das Ganze basiert auf ChatGPT 4.0 oder 4.0. Und was sie halt sagen, es ist komplett privat, also hier wird nichts gespeichert zum Lernen, also alles, was du hier schreibst, bleibt sowieso nur bei dir. Niemand kann reingucken, niemand kann lesen, was du chattest. Also wenn man wirklich vertrauliche Informationen oder vertrauliche Fragen stellen kann, vielleicht für den einen oder die ein oder andere da draußen ganz interessant. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Dann geht es weniger vertraulich zu. Es gibt Hixfield. Hixfield hatten wir schon mal. Die machen sehr viel im Bereich bildgenerierende und videogenerierende AI. Kann man, wie ich finde, schon fast richtig gute Werbeclips mitmachen oder für Social Media Werbefotos. Und die haben ein Tool vorgestellt. Das mussten sie jetzt umbenennen, weil sonst hätten sie es nicht in den Chrome Store geschafft. Das hieß ursprünglich Hixfield. Jetzt heißt es Hixfield Reference. Was ist es? Es ist ein Chrome-Plugin. Kann man sich ganz normal also im Chromium Store oder im Chrome Store aktivieren. Und dann, wenn du bei Google eine Bildersuche machst, kannst du auf das Bild klicken mit der rechten Maus, Kontextmenü und kannst sagen, alles klar, das ist das Referenzbild, generiere mir das neu. Das heißt, wenn man jetzt Bilder hat, kann man sich sehr, sehr leicht einfach neue Bilder generieren. Ist natürlich interessant, wenn man irgendwie aus urheberrechtlichen Gründen nicht irgendwie bestimmte Bilder benutzen möchte. Gar kein Thema, dann lässt du dir das Bild einfach jetzt neu generieren. Dürfte die ein oder andere Bilddatenbank da draußen ärgern, weil es jetzt auch nativ im Browser drin ist und es funktioniert sehr, sehr gut. Kann ich in der Tat empfehlen. Der Sascha ist schon am Tippen und am Suchen.
Ich habe es direkt installiert, das ist ja mega geil.
Das ist in der Tat ganz cool. Dann gibt es ein Google-Experiment. Dieses Google-Experiment ist leider, leider, leider im Moment nur mit VPN nutzbar. Also man muss halt sich einmal über einen amerikanischen VPN einloggen. Ist jetzt kein Hexenwerk, aber das Tool ist, wie ich finde, oder das Experiment ist cool. Es heißt Opal. Was macht Opal? Opal ist sowas wie, oh, wie heißt dieser Dienst nochmal?
If this, then that.
Ja, danke. Du bist immer meine Hilfe, wenn es um solche komplizierten Aussprachen geht. Also was kann ich damit machen? Ich kann also letztendlich Tasks miteinander verknüpfen. Ich kann also sagen, pass mal auf, ich möchte gerne, dass du mir einen Blogbeitrag schreibst und ich kann kleine Mini-Applikationen machen. Das heißt, du sagst, okay, du gibst also in einem Prompt die Aufgabe, also eine wiederkehrende Aufgabe, wie das Ergebnis aussehen soll. Wird so eine Mini-Applikation, Web-Applikation geschrieben, die du immer wieder benutzen kannst. Ja, und du kannst also sagen, keine Ahnung, Social-Media-Post, so schreibe ich, das mache ich und dann brauchst du nur noch künftig in dieser Mini-Applikation reinschreiben, schreib mir einen Social-Media-Post über und dann weiß er, aha, das ist die Tonalität, es wird geduzt, es soll in Deutsch sein, es soll witzig sein, am Ende soll immer ein Bild sein und 4 passende Hashtags. Also man kann sich selber diese Mini-Applikationen zusammenstellen und jede dieser Schritte, die dann in Opal erstellt werden, kann man auch nochmal gesondert editieren. Also ich fange also an mit einem Prompt, das will ich tun. Und das soll das Ergebnis sein. Und dann erstellt Opal diese Schritte. Alles klar, um zum Ergebnis gekommen sind das die 3 Schritte. Ich muss den Nutzer was fragen oder die Nutzerin. Dann mache ich ein Research. Aus dem Research mache ich dann das. Und jeder dieser einzelnen Schritte kann ich auch nochmal fein justieren. Und am Ende hat man so eine kleine Mini-Applikation, die einem letztendlich den Alltag erleichtern soll. Opal, ein Google-Experiment zu nutzen mit einem amerikanischen VPN.
Das ist von Google.
Ja, das ist von Google.
Ach, ich habe mich schon gewundert, weil ich habe eingestiegen, warum die freiwillig Gemini 2.5 nutzen. Aber klar.
Ja, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Es war ein Fest, lieber Sascha, mit dir mal wieder zu schnacken. Ich freue mich ein bisschen auf den Urlaub. Ich freue mich aber noch mehr dann nach dem Urlaub so ein kleines Highlight zu haben. Neben den vielen Dingen des Alltags, die dann wieder auf uns zukommen, freue ich mich auf die nächste Folge, Ausgabe 15 nach der Sommerpause. Und ich wünsche allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genau das. Wenn ihr noch nicht im Urlaub wart, eine schöne Urlaubszeit. Wenn ihr aus dem Urlaub schon wieder da seid, lasst es euch nicht so schwer werden, wenn ihr wieder arbeiten müsst. So oder so, einen hoffentlich besseren Sommer und viele Grüße an euch da draußen.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.